Das ist ein Problem, letztendlich ganz klar. Wir haben eine Liste und das Wahlrecht und die Satzung lässt es natürlich zu, alternative Listen anzubieten. Und die Kommunikation der Mitglieder untereinander ist eben genau das Problem. Man braucht mindestens 50 Mitglieder, um eine Liste abzubilden. Und das ist ein Punkt, an dem wir gerade sehr, sehr stark diskutieren, weil das auch bei der letzten Befragung der Mitglieder tatsächlich auch eine Rolle gespielt hat. Gar nicht unbedingt im Blick auf die Vertreterversammlung, wir wollen eine eigene Liste machen, sondern einfach, wir wollen uns vernetzen, wir wollen uns austauschen und mich interessiert, wer in meinem Dorf ist eigentlich noch Mitglied. So, da treffen wir natürlich auf datenschutzrechtliche Themen. Das heißt, wir können nur einen Platz schaffen und das Internet bietet dafür natürlich sehr viele Möglichkeiten, zu sagen, hier könnt ihr euch treffen und von uns aus moderiert. Wir dürfen nicht eine Mitgliederliste komplett rausgeben. Das funktioniert nicht. Und jedenfalls noch meine Erkenntnis. Darum, wir sind gerade ganz stark in der Diskussion, wie wir so etwas schaffen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir im Juni auf der Vertreterversammlung dort auch mit den Vertretern darüber diskutieren werden, weil auch für die durchaus ein Interesse besteht, das ist ein relativ geschlossenes System. Ne? Wenn der Vertreter, das scheiden von den 50 vielleicht pro Jahr 5 bis 7 oder pro Jahr pro Legislative aus und die werden dann nachbesetzt. Mehr Leben ist da leider nicht drin. So, und das möchten wir gerne auch anders haben. Aber im Momentan sind wir da recht blank.
Weil ich denke, da gibt es wahrscheinlich gute Möglichkeiten, gerade solche Vernetzung über das Internet und so. Das
Genau.
kann man eigentlich gute Hoffnung haben, dass das wahrscheinlich relativ
Genau, und also da muss man auch, müssen wir ganz, ganz selbstkritisch sagen, wir sind ja extra eine Genossenschaft, um eine Beteiligung der Kunden und der Mitglieder herbeizuführen. Das haben wir an der Stelle in der Tat auch vernachlässigt. Und die Erkenntnis ist da, das ist ja schon mal der erste Schritt. Jetzt fehlt die praktische Umsetzung, an der wir, wie gesagt, dran sind.
Also ich würde da einfach gerne mal noch was dazu sagen, weil ich glaube, dass die Kultur von Unternehmen, also die TAZ hat eine 30 Jahre Entwicklung in ihrer Unternehmenskultur. Und für mich war eigentlich zum Beispiel Mitbestimmung immer eher irgendwas, also nee, mitbestimmen will ich nicht, ich will selbst bestimmen. Das ist eine Kultur, eine ganz elementare Struktur. Ich glaube, bei Greenpeace ist es eher so eine. Es gibt Kommandoaktionen, es gibt Kampagnen, es gibt so eine Vorstellung von kleinen Kreisen, die irgendwas Tolles entwickeln und dann damit an die Öffentlichkeit oder halt eine Kommandoaktion durchführen. Das ist eine betriebsbestimmende Kultur. Da kann es eine Genossenschaft sein oder sonst was. Das bestimmt das Verfahren, wie die Mitarbeiter sich organisieren. In der Taz ist es der Fall, dass dieser Faktor Selbstorganisation eine ganz große Rolle spielt. Ich will mich bloß nicht von irgendjemandem bevormunden lassen. Und Mitbestimmung ist schon irgendwas, da rümpfen die Tatzler eigentlich die Nase. Also es gibt welche, die sehen das auch anders. Ne? Natürlich, es gibt auch einen Betriebsrat und sowas. Aber die Gesamtkultur ist eher so, man kann sich das so vorstellen, es gibt im Journalismus sowas wie selbstständige Büros, also so Freelancer, die schreiben Artikel und bieten sie irgendwie auf dem freien Markt an und haben sich zu so einer Sozietät zusammengefunden von 5, 6, 7 Selbstständigen. Die Taz ist sowas Ähnliches, nur dass es 100 Selbstständige sind, die sich irgendwie zusammenraufen und sagen, wir machen eine gemeinsame Zeitung. Das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Jetzt ist die Operation innerhalb von 30 Jahren langsam zu lernen, was ist eigentlich dieser Kultur abträglich von dem, was wir miteinander anfangen und welche Lernschritte müssen wir machen, welche Verzicht auf Selbstbestimmung ist einfach angesagt. Das ist ein langwieriger Lernprozess und es ist nicht nur Zufall, dass die Taz tatsächlich 30 Jahre gebraucht hat, bis sie das erste Mal 2 oder 3 wirtschaftlich einigermaßen gesunde Jahre verbracht hat. Das ist nämlich gerade jetzt in den letzten 3 Jahren, wo die Außenbedingungen eigentlich eher abträglich waren, aber da ist es tatsächlich gelungen. Das hat was damit zu tun, dass man doch sehr lange braucht, um diese lebendige Kultur zu entwickeln und selber zu lernen, wo Machtverzicht eine ganz wesentliche Übung ist.
Vielleicht noch mal kurz zu den Greenpeace-Strukturen und Kampagne und so. man muss ganz klar auf die Geschichte schauen und auf den, wir haben einen sehr großen Kulturwandel im Unternehmen. Wir, als wir gegründet worden sind, ich hatte es ausgeführt, es sollte uns ja eigentlich gar nicht geben vom Selbstverständnis, und wir hatten sehr, sehr, sehr viele Gegner, so, weil es war politisch motiviert, wir wollen Ökostrom, wir wollen die etablierte Energiewirtschaft angreifen, das war auch so das Vokabular. Da war es sicherlich sehr, sehr sinnvoll, wie es in so einer Situation sein kann, sich wirklich auch abzuschotten, zu konzentrieren und Einflüsse von außen gar nicht großartig zuzulassen. Mittlerweile Ökostrom, Greenpeace Energy, das ist, wir gehören zum Establishment. Und da kann man jetzt sicherlich diese Strukturen öffnen und mehr Mitbestimmung, mehr Demokratie, wie auch immer, wagen. Ja, darum, das ist im Wandel und das ist eben das Schöne, wie es ja schon ausgeführt worden ist, dass gerade die Genossenschaft das zulässt, dass durch Änderungen der Satzung auch die Änderung der Kultur mit unterstützt werden kann, begleiten kann.
Ja, mein Name ist Matthias Lehnert. Ich komme von Eukokredit. Das ist eine internationale Genossenschaft und ich würde gern nochmal unterstreichen, dass die Vertreterversammlung oder Vertreterinnenversammlung nicht so eine Schrumpfform von Demokratie ist und das Idealbild die Mitgliederversammlung, an der alle teilnehmen können, ist. Wir standen konkret vor dem Problem, 1975 ist auch schon eine Zeit her, dass man international tätig sein wollte und ein Ungleichgewicht vom Norden zum Süden vermeiden wollte. Das heißt, international hat die Genossenschaft heute 600 Mitglieder beteiligt als Anleger, Geldanlegerinnen, sind aber mittlerweile über 45.000 Menschen. Die leben aber natürlich im Wesentlichen im Norden, die Projekte sind im Süden. Und um dieses Ungleichgewicht zu vermeiden, hat man sich entschieden, eine Regionalisierung in den Ländern des Nordens zu machen, wo die Leute sich über sogenannte Förderkreise organisieren, die dann jeweils eine Stimme haben und hier allerdings keine Blockwahl stattfindet. Ich denke, das ist schon mal noch ein wichtiges Zwischenmodell. Jeder Förderkreis wählt einen Vertreter, eine Vertreterin jährlich neu und kann diesem Vertreter auch bestimmte Dinge mit auf den Weg in die Generalversammlung geben, also Fragen oder Punkte, Eingaben. Das ist also nicht so eine Liste, die man nur mit Ja oder Nein wählen kann. Das wollte ich einfach nur noch mal dazugeben. Eine Frage, die ich konkret habe, es klang ja schon ein bisschen an, wir kommen mit manchen Genossenschaften so in den Bereich der wirtschaftlichen Tragfähigkeit auch. Wie geht man mit Gewinnen um oder mit Erträgen? Die GLS-Bank hat sich jetzt entschieden, eine Dividende auch auszuschütten. Bei den anderen weiß ich es nicht genau. Wenn wir über Wirtschaft reden, reden wir natürlich auch über Geld. Wie werden die Konsumgenossen oder Kapitalgenossen an möglichen Unternehmensgewinnen beteiligt?
Derzeit gar nicht, weil wir noch einen Verlustvertrag haben. Und wir standen vor 3 Jahren ziemlich genau vor der Frage, weil es da den Anschein hatte, dass wir in die Gewinnzone kommen. Und dann kam eben die Wirtschaftskrise, die an uns nicht ganz vorbeirauschte, weil einfach der Energieabsatz eingebrochen ist, gerade bei den Geschäftskunden. Und wir viel zu viel Strom eingekauft hatten dafür und den wieder unter Preis an den Markt bringen mussten. Sprich, wir haben ordentlich Verlust gemacht. Wir haben fast die Hälfte des Eigenkapitals vernichtet innerhalb von einem Jahr. Ging nicht nur uns so, ging auch anderen in der Branche so, aber das heißt, diese Frage ist dadurch erstmal schön weggeschoben worden. Natürlich, von der Satzung her ist es so geregelt, dass Überschüsse, dass das durch die Mitgliederversammlung bestimmt wird. Was passiert damit? Wird es ausgeschüttet an die einzelnen Mitglieder oder wird dieses Geld gebündelt weiter in den Ausbau erneuerbaren Energien eingelagert, gesammelt und damit was zu bewirken. In dieser Situation waren wir noch nie, also ist auch spannend, wie würden die entscheiden in dem Moment. Ein Problem, da sind wir bei einer Frage, die ziemlich am Anfang war, ja, war die Frage, wie viel Wachstum verträgt eine Genossenschaft? Wir stehen tatsächlich vor dem Dilemma, wir haben sind vom Umsatz und ja keine sehr, sehr, sehr große Genossenschaft. Wir müssten mit 21.000 Mitgliedern, die durchschnittlich 8 Anteile haben, und dann kommen ja noch die gesetzlichen Rücklagen, die gebildet werden müssen, müssten wir einen Gewinn hinlegen in diesem Geschäftsjahr, damit sich eine Ausschüttung lohnt. Und wir haben viele Mitglieder, gerade aus der Anfangszeit, die haben nur einen Anteil. Da lohnt sich eine Ausschüttung von 2 Euro, da ist das Porto schon fast weg. Und das ist wirklich eine Frage, ist es überhaupt realistisch? dass wir in so eine Situation kommen? Und wollen wir das oder wie wollen wir auch mit den Mitgliedern in die Kommunikation gehen? Auch das, wir sind gerade in einem sehr starken Prozess, gerade alles, was so diese Genossenschaftsthemen angeht, Diskussionsprozess, dass wir da mal ein klares Bild rausbringen. Weil einige Mitglieder fragen natürlich nach, wann schüttet ihr denn endlich aus? Oder meint, das endlich wird auch manchmal weggestrichen. Oder gibt es einen Inflationsausgleich? Da sind wir relativ blank. Wir können immer nur sagen, nee, jetzt nicht. Wenn es so weiterläuft, könnte sein, dass in x Jahren, das machen wir schon gar nicht mehr, weil man da Erwartung mit schürt. Aber die Frage, halten wir es wirklich für realistisch? Die müssen wir durchaus klären. Nein, das müsste formal so nicht sein. Also es gibt nur die beiden Wege, Ausschüttung oder Investition in neue Anlagen. Es ist also eine sehr digitale Entscheidung, die dann aber die Mitglieder zu fällen haben. So.
Es gab keinen kommerziellen Anlass und auch keine kommerzielle überhaupt Legitimation, die TAZ zu gründen. Es gab eine rein publizistische, eine rein politische Gründung und es gibt allerdings auch keine Möglichkeit, das Kommerzielle zu vermeiden, weil es gibt das strikte Subventionsverbot von Presse. Das ist auch einklagbar, das hat die TAZ auch schon öfter gemacht gegenüber anderen. Das ist halt das, also man kann Genossenschaften auch so gründen, glaube ich, dass sie wirklich, und das ist der Sinn eigentlich, dass eines Zweckbetriebes, der Zweck ist eben nicht wie bei einer Aktiengesellschaft die Vermehrung des Wertes des Aktienanteils. Natürlich steht in jeder, das ist glaube ich auch obligatorisch im Genossenschaftsgesetz, dass die Wirtschaft der Mitglieder zu fördern ist. Man soll das Geld nicht verschleudern. Aber gleichrangig ist der Zweck. Der Zweck in der Genossenschaftssatzung der TAZ ist dass die Herausgabe der Zeitung. So. Und es wird nicht in absehbarer Zeit, sondern überhaupt bei den Marktverhältnissen keine Möglichkeit geben, von der TAZ kommerziell so erfolgreich zu sein, dass wir irgendwann mal auf die Deckung von 100% des Genossenschaftsanteils kommen oder die 20% Kapitalrücklage erreicht haben und dann irgendwann eine Ausschüttung machen können. Aber verzinsen kann man das im Prinzip schon, das Genossenschaftskapital auch.
Also ich finde diese Runde äußerst spannend, weil so besonders unterschiedliche Typen von Genossenschaften hier eine Rolle spielen. Und Sie merken ja mit der Zeit, dass ich einen ganz bestimmten Typus von Genossenschaft hier auch nochmal ins Bewusstsein bringen möchte. Also der Obertitel heißt ja solidarische Ökonomie. Und in der Ökonomie ist es besonders wichtig, dass man sich präsent macht, dass es selbstverständlich nicht nur und schon gar nicht als eigenständiges Ziel auf irgendwelche Dividenden von Kapitalien ankommt. Aber umgekehrt funktioniert es halt auch nicht. Also das heißt, wenn ich eine Genossenschaft gründe und habe, anders als ein politisch-journalistisches Ziel, habe ein ökonomisches Ziel. Also beispielsweise den Ausgleich von Einlagen und Krediten bei einer Kreditgenossenschaft. Oder, was ich eben sagte, mit den Händlern logistische Vorteile. Wenn ich ein ökonomisches Ziel verfolge, muss mir klar sein, dass ich entsprechende Fortschritte auch nur machen kann, wenn mit meiner Aktivität am Ende auch ein Gewinn in Geld verbunden ist. Denn dieser Gewinn in Geld führt ja letztlich dazu, und zwar lange bevor man eine Ausschüttung vorschlagen kann, dass man dieses Geld thesauriert, also demselben Unternehmen zur Verfügung stellt. Und damit die Stärkung der Fähigkeit, den ursprünglichen Auftrag auch zu erfüllen. Und da bitte ich ein ganz klein bisschen, wenn die Überschrift solidarische Ökonomie dahinter steht, das immer vor Augen zu haben, dass das Erwirtschaften von Ergebnissen nicht Selbstzweck ist. Aber würde man eine Wirtschaft betreiben, die keine Ergebnisse hat, würde sie sich selbst ihres Auftrags entmächtigen. Also insofern muss man das immer wieder abwägen. Und man kann das fast ja schon als ein Zwischenfazit an dieser Stelle schreiben. Ganz offensichtlich ist es wesentlich entscheidend für die Satzung, die man sich als Genossenschaft gibt, welchen Hauptzweck man tatsächlich verfolgt. Und danach richten sich ganz, ganz viele andere Aspekte auf,
aus, die wir eben auch schon hatten in Frank. Und hier das, also ich kenne Eukokredit relativ gut, weil ich dort auch engagiert bin. Und bei Eukokredit ist zum Beispiel dieser Impuls tatsächlich ein Doppelimpuls gewesen. Also das eine ist eine Ökonomieförderung in dem Sinne, wie wir das heute ja weit verbreitet als Mikrofinanzkreditgeschäft kennen, also eine Ökonomieförderung nicht bei sich selbst, so Eukokredit, sondern bei Menschen, die ihre kleinen Aktivitäten anfangen, auf solide Beine stellen zu wollen. Das ist eine Säule. Und die andere Säule, Eukokredit, ist ja gegründet worden aus der ökumenischen Bewegung der 70er Jahre. Die andere Säule war, dass zu diesem Zweck sich Menschen zusammenfinden, die wissen, dass sie für sich selbst keinen ökonomischen Erfolg erzielen müssen. Also Eukokredit beschränkt sich auf 2% Dividende, egal wie gut oder schlecht es läuft. Ja? Also wenn schlecht läuft nicht. Aber da sieht man einen Doppelimpuls. Und das hat man bei Genossenschaften in der Tat ausgesprochen oft. Ja? Also dass man, soweit man zum Ökonomischen guckt, kann das gut sein, dass es um die Ökonomie der Kunden geht. Ja? Und soweit man nach der Ökonomie der Genossenschaft selber guckt, sondern sagt, was ist eigentlich unser persönlicher Impuls, mit dem wir da unterwegs sind. Ja? Und unsere Mitglieder haben das 1974 auch gemacht und wir haben das erst im letzten Jahr geändert, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass dieser Ausgleich zwischen Einlagen und Krediten funktioniert. Und deswegen ist unsere Dividendenfrage erstmal keine, die wir stellen, und haben in die Satzung reingeschrieben, dass es erstmal keine Dividende geben muss. Also diese Impulse, die muss man zwischen dem Unternehmerischen und dem Sozialen miteinander verbinden. Und dann ist das vielleicht ja auch so die solidarische Ökonomie. Ne?